Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Keira Knightley gehört mittlerweile auch zum erlesenen Kreis derer in Hollywood, die mittlerweile fast nur noch im Stream beheimatet sind. Und damit geht es heute um ihren mittlerweile, ja, dritten Auftritt in einer Streaming-Produktion nach Boston Strangler und der Serie Black Doves, und zwar der Netflix-Bestseller-Verfilmung von The Woman in Cabin 10. Und wir durften das Ganze freundlicherweise vorab sehen, dank eines Pressescreeners. Und wir sind in diesem Fall jemand, der, glaube ich, sogar diese Netflix-Serie mit ihr gesehen hat und ganz heiß darauf war, diesen Film nun mit ihr in Augenschein nehmen zu können. Nabend, Christopher.
Hallo Dom, hallo liebe Zuhörer. Ja, ich habe diese Serie gesehen. Und nun willkommen zur Besprechung zu Mord auf der Superjacht. Tod auf dem Fjord. Ich weiß nicht, was ich meine. Es blendet alles ineinander.
Ja, oder man könnte es auch nennen, das Traumschiff. Ja, Halloween Edition passt nicht so wirklich, aber irgendwas, also eine Folge Traumschiff, die jemand inszeniert hat, der schon mehrere Sokos gedreht hat. Und damit meine ich nicht Mascha Schelinski, die Regisseurin von In die Sonne schauen. Woman in Cabin 10. Auf einer Vorlage basierend, die lustigerweise in Deutschland einfach nur Woman in Cabin 10 heißt. Also ist mir auch was Neues, dass englische Originaltitel mittlerweile gar nicht mal mehr übersetzt werden. Auf der anderen Seite, die Frauenkabine 10 klingt irgendwie auch ein bisschen scheiße, ne?
Absolut. Aber auf Englisch wie auch auf Deutsch, das ist ein völlig nichtssagender Titel. Aber das ist ja mittlerweile, man erinnert sich an diese Miniserie mit Kristen Bell, die sehr unterhaltsam war, die ja diese 0815-Krimi-Titel parodieren. The Woman in the House, in the Window, in the Garden, in the und so weiter und so fort. Die heißt immer
The Girl on the Train.
Ja, die heißen immer irgendwie so. Also wen überrascht es da?
Ja, und die Vorlage stammt aus der Feder einer britischen Schriftstellerin namens Ruth Ware, die 2016 erschienen ist und für sage und schreibe 19 Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times sich befand. Und dementsprechend wurde dann auch sehr schnell angeleiert, das Ganze zu verfilmen, ursprünglich schon 2017 vom Sender CBS unter der Leitung der Drehbuchautorin Hilary Sates. Die hat unter anderem das Skript zu Christopher Nolans Insomnia geschrieben. Das Ganze kam aber nicht zustande. Das Projekt landete bei Netflix und die verpflichteten Simon Stone für die ganze Nummer. Ein Regisseur, der noch nicht so wahnsinnig viel gemacht hat. Für Netflix zuletzt das Drama Die Ausgrabung mit Ralph Fiennes, was wir auch hier besprochen haben. Sehr gerne reinhören. Das war nicht unbedingt ein schlechter Film. Und ich weiß nicht, wie war denn so deine Erwartung, beziehungsweise hast du dir das Ganze eigentlich nur wegen Keira Knightley angesehen oder gab es noch irgendwelche anderen Gründe?
Ja, zugegeben, neben Natalie Portman gehörte Keira Knightley in den 2000ern, in den Jahren, in denen ich langsam, aber sicher erwachsen wurde, zu meinen Haupt-Cinematic-Crushes. Deswegen finde ich es schade, dass sie sich langsam so in den Streaming-Bereich zurückzieht. Mhm. Aber ja, ich mag eine gute Murder-Mystery, ich mag solche Stories, wenn sie denn gut geschrieben sind. Und vor allen Dingen auch, selbst wenn sie nicht so toll geschrieben sind und eher so in die Kategorie Hausfrauenkrimi fallen, die richtige Regie kann sowas ja auf ein ganz anderes Level heben. Das Paradebeispiel ist, wie wir alle wissen, Gone Girl von David Fincher. Das hier ist nicht Gone Girl, das sei schon mal gleich von Anfang an gesagt.
Nein, absolut gar nicht. Also ich habe nichts gegen Keira Knightley. Ich mochte sie eigentlich immer recht gerne und es fiel schon auf, dass sie eben nach ihrem großen Blockbuster-Durchbruch mit Fluch der Karibik damals, also dann auch der Trilogie und dem fünften Teil, über den wir hier nicht reden, dann eher sich so, ja, ins Dramafach begeben hat, ne? Also viele so Aristokratendramen, wo man sich dachte, oh, hat sie die Rolle vielleicht nur angenommen, weil sie die Kleider haben möchte. Ansonsten eigentlich keine schlechte Darstellerin. Auf jeden Fall liefert eigentlich auch immer gut ab, aber ich muss sagen, so in Hauptrollen nehme ich sie irgendwie nicht so wahnsinnig wahr. Und neben Stolz und Vorurteil hatte sie ja da nur zumindest eine Oscar-Nominierung immerhin für The Imitation Game, wo sie eben eine Nebenrolle neben Benedict Cumberbatch gespielt hat. Das ist jetzt aber allerdings auch schon wieder über 10 Jahre her.
Vergiss nicht den großartigen Atonement.
Ja, die hatte ich. Ach so, ja, Abbitte. Ja, gut, das ist aber noch länger her. Also den muss man jetzt auch noch erwähnen.
Sie hatte eine eigentlich sehr interessante Filmografie, wo sie jetzt steht mit Anfang 40. Ich glaube aber noch nicht einmal, das hat irgendwie mit mangelnden Angeboten zu tun. Es ist einfach die simple Sache, wahrscheinlich wie auch bei ihr oder Natalie Portman oder Mila Kunis oder Christina Ricci oder bei vielen, die zu diesen Jahrgängen gehören. Sie sind Mütter geworden, das Privatleben hat jetzt oberste Priorität und dann legt man nicht mehr so viel Wert darauf, mit den besten Regisseuren zu arbeiten, die besten Skripts zu ergattern. Da macht man oft einfach nur ein simplen Paycheck-Film und dann geht es wieder nach Hause zu den Kindern. So kommt mir die Arbeitsweise von vielen dieser Damen in letzter Zeit vor.
Ja, aber da würde ich jetzt gegenhalten, dass das leider vielleicht auch nicht immer ganz so gewollt ist von den besagten Damen. Es ist eher so, dass die ab einem gewissen Alter ja nur noch die und die Rollen angeboten bekommen oder dass es einfach immer weniger Rollen für sie gibt. Das sieht man ja an zahlreichen. Und wenn du jetzt guckst, Keira Knightley ist jetzt fast 40, glaube ich, oder ist 40 mittlerweile. Emma Watson ist auch Mitte 30 zum Beispiel. Da wird es irgendwann schwierig tatsächlich. Es ist leider so. Wenn man jetzt nicht irgendwie in der Schiene einer, weiß ich nicht, Kate Winslet landet oder so, die aber auch eher im Dramabereich zu finden ist, ja, dann hat man begrenzte Möglichkeiten. Also ich würde nicht sagen, dass diese Damen und Herren teilweise auch das nicht wollen. Das würde ich nicht sagen. Und Keira Knightley, muss man sagen, spielt ja auch durchaus ambitionierte Rollen. Also die spielt ja jetzt nicht nur irgendwie in Blockbustern das Heimchen am Herd oder so, sondern auch gerne mal Leute, die, weiß ich nicht, hier sowas wie Official Secrets beispielsweise, wo sie hier mit Enthüllungen um den Irakkrieg zu tun hatte. Oder aber eben hier jetzt, wo sie eine Enthüllungsjournalistin spielt, namens Laura Blacklock. Und ich muss mich schon mal bemühen, dass ich sie nicht den ganzen Podcast über BlackRock nenne. So, dankeschön.
Dann bleiben wir beim Vornamen. Oder Low, Kurzfassung, die hier Low, im Film die genau, ganze Zeit ganz hip benutzt wird.
Genau, Low, die nicht im Wirtschaftsbereich tätig ist, also mit BlackRock nichts am Hut hat, sondern Reisejournalistin ist. Und Christopher, ich würde sagen, nach diesem Vorgeplänkel, erklär uns doch mal, worum geht's denn eigentlich in The Woman in Cabin 10, der ab dem 10. Oktober exklusiv bei Netflix online geht?
Laura Blacklock schreibt, wie schon erwähnt, Reiseberichte für ein Magazin und sie bekommt eine ganz exklusive Einladung. Sie soll auf der Jungfernfahrt einer Yacht mit dabei sein, vom Milliardär Richard Bulmer, gespielt von Guy Pearce, wo es um eine Charity-Aktion geht. Und dass das ganz prätentiöse Rich People sind, kann man schon erahnen, denn diese Yacht hat den Namen Aurora Borealis.
Ja.
Mhm. Diese Art von Leute sind das.
Ja.
Und die Frau von Richard Bulmer leidet an Krebs, was dazu geführt hat, dass die beiden eine Stiftung gegründet haben und den Großteil ihres Vermögens spenden wollen für eine Institution und für diverse Stiftungen. Und Richard Bulmers Frau möchte daraufhin Laura ein Exklusivinterview auf dieser Yacht geben. Sie fangen das Gespräch an, sie fühlt sich nicht gut und sie beschließen, das Gespräch am nächsten Tag fortzusetzen. Es gibt ein nettes Abendessen. Laura checkt in ihre Kabine ein, alles soweit ganz in Ordnung an diesem Abend. Doch dann gibt es Schreie mitten in der Nacht und es gibt Blut an einer Fensterscheibe. Und es sieht so aus, als sei ein Gast über Bord gegangen. Laura schlägt Alarm, Die ganze Crew wird zusammengetrommelt. Richard Bulmer ist natürlich auch zuerst sehr besorgt, aber niemand wird gefunden. Im Wasser wird niemand gefunden, die Gäste sind vollständig, die Crew ist vollständig und alle denken, Laura hat etwas gesehen, was gar nicht passiert ist. Aber dann häufen sich auf einmal merkwürdige Ereignisse auf dem Schiff und die Leute werden ihr gegenüber auch zunehmend feindseliger. Und alle behaupten nach wie vor, sie würde sich das einbilden, aber Laura ist fest entschlossen, die Wahrheit aufzudecken, dass an Bord der Aurora Borealis ein Mord stattgefunden hat.
Oh, ja. Klingt so ein bisschen wie, ja, die Hausfrauen-Variante von Tod auf dem Nil, ne? So ein klein wenig.
Ein klein wenig, okay.
Auf jeden Fall von so Agatha Christie-Dingern, die vielleicht auch ein wenig Pate gestanden haben. Aber das Ganze ist ja nicht auf dem Nil, sondern fahren ja hier mit einer Luxusjacht durch oder zum norwegischen Fjord auf jeden Fall oder mehreren Fjorden. Und das Ganze wurde tatsächlich auch mit einem echten Luxusliner, also wirklich einer echten Superjacht, wie es heißt, gedreht, die 150 Millionen Dollar wert ist. In schottischen und norwegischen Gewässern hat man gedreht und der Clou war, dass die 70-köpfige Filmcrew inklusive ihrer Ausrüstung, also während der Dreharbeiten mussten die halt also an Bord ihren Alltag zu bringen und die Bedingung war aber, dass sie währenddessen nichts wirklich berühren durften. Und ja, wahrscheinlich war auch nicht unbedingt Platz für 70 Mann und Maus und Frau auf diesem Luxusliner.
Dann dreht man mal auf einem Luxusliner und dann kann man das nicht auskosten. Wofür reisen denn Filmcrews immer an entfernte Orte?
Ja.
Wahrscheinlich war das die Privatjacht von Netflix-CEO Reed Hastings. Der hat gesagt, ja, könnte haben, ich bin jetzt eh beim Skifahren.
Ja, aber es wird nichts angefasst, so wie so ein schwimmendes Museum eigentlich, ne? Aber ja, da kann man schon mal sagen, das ist zumindest durchaus ein kleiner Trumpf dieser Produktion, dass die das nicht im Studio gedreht haben, sondern auf einer echten Luxusjacht und das merkt man auch durchaus. Und der Kameramann Ben Davis, der jetzt auch nicht so einen kleinen Namen hat, der hat jetzt zum Beispiel auch den ersten Guardians of the Galaxy gefilmt, der liefert durchaus auch ganz, ja, schöne Bilder hier und da, das kann ich sagen.
Ja, aber da hätte man mehr rausholen können. Also es gibt ein paar sehr schöne Drohnenshots, wie die Yacht über die Gewässer fährt, durch die Gewässer fährt. Hier und da gibt es ein paar schöne Shots vom Nachthimmel und Sonnenauf- und Untergängen hier und da. Mhm. Aber ansonsten, und das ist dann eher der Regie anzulasten und nicht dem Kameramann, man holt aus diesem Setting nicht alles raus.
Ja.
Das fällt schon mal gleich sofort auf. Ja, die Atmosphäre ist steril und kühl, aber ein besserer Regisseur hätte wirklich das Gefühl der Verlorenheit und des sich fehl am Platz fühlen besser transportieren können, was Lauren hier erlebt. Weil du, man hätte das wirklich so wirklich einsetzen können, dass dieses Schiff wirkt wie ein aalglatter, unpersönlicher Irrgarten. Und niemals kann sie sich da wirklich entspannt fühlen, heimisch fühlen und auch einfach eine gute Zeit haben und den Luxus genießen. Das hätte man dementsprechend so inszenieren können, dass es ein bisschen eben den recht schwachen, simplen Krimi-Plot auffangen, kompensieren kann. Mhm. Tut es aber nicht. Ich finde die Bildsprache und die Kameraführung, obwohl der Mann, wie du gerade gesagt hast, sehr erfahren ist und an großen Produktionen mitgearbeitet hat, finde ich die Bildsprache hier doch ziemlich platt und uninteressant, so wie man es von Netflix-Eigenproduktionen meistens eigentlich gewohnt ist.
Ja, und leider liegt es dann auch wirklich an der Regie von Simon Stone, der visuell einfach nicht wirklich irgendwas dem Ganzen entlocken kann. Also es gibt manchmal halt schicke Totalen, aber ansonsten ist das von der Inszenierung alles sehr, sehr konventionell. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Wir haben hier durchaus eine namhafte Besetzung, aber denkt euch die mal weg. Und vielleicht ein Jota des Produktionswertes, der zumindest an sich ordentlich ist, dann könnte das hier wirklich ein TV-Film im ZDF sein oder eine etwas rabiatere Folge vom Traumschiff. Also das sieht teilweise aus wie besseres Fernsehen. Und zwar wirklich durchweg eigentlich. Ich sage nicht, dass der Film komplett schlecht aussieht, aber es wirkt halt wirklich wie eine bessere TV-Produktion.
Einmal das. Und die Art und Weise, wie der Plot gewichtet ist, da habe ich am Anfang auch ein kleines bisschen mehr erwartet. Keine Ahnung wieso. Ja. Aber du hast hier interessanterweise nach der Hälfte der Laufzeit eigentlich schon, hast du die komplette Enthüllung des Mysteriums.
Ja, ja.
Nach der Hälfte der Laufzeit kriegst du hier eigentlich schon alles erklärt, warum, wieso, weshalb. Und was ist geschehen und was muss man tun, was muss man verhindern. Und dann denkst du eigentlich, könnte das noch einen Haken schlagen? Schlägt das noch einen anderen Twist? No. Dann schwingt sich der Film in der zweiten Hälfte eben dazu auf, dass man hier dem Schurken das Handwerk legen muss. Und der Film macht das dann im Showdown, in der absolut plattesten Cluedo-Version, die man sich vorstellen kann. Ja. Also ich denke, ich spoilere nicht zu viel. Man kriegt hier wirklich das 100 zum 1 Millionsten Mal dieses typische Krimi-Ende von wegen Bösewicht ist vor versammelter Mannschaft, Protagonistin platzt rein und dann wird erstmal ein Monolog darüber gehalten, was geschehen ist und wie böse das war und was wirklich dahinter steckt. Und das war, ich fand es schon unfreiwillig komisch. Ich fand, das Ende hat wirklich alles, was der Hauch von Atmosphäre und von Suspense, der da war, der hat dieses dämliche Ende, hat das komplett mit dem Arsch eingerissen.
Da können dann leider auch die Schauspieler nicht wirklich viel Kohlen aus dem Feuer holen.
Ja.
Weil Keira Knightley macht zwar an sich einen soliden Job, ihre Figur ist aber ehrlich gesagt ja eher uninteressant und irgendwie auch ähnlich flach wie vieles andere. Aber noch schlimmer ist eigentlich der Nebencast, der hier wirklich verheizt wird. Also ich meine, wir haben hier Guy Pearce. Wir haben David Morrissey, haben wir auch schon mal den Namen durchaus gehört, Ark Malik und dann besonders verschwendet, also da habe ich mir wirklich die Augen gerieben, bis ich dann gecheckt habe, ja, sie ist das wirklich. Kaya Scodelario taucht hier auf, hat ja lustigerweise schon mit Keira Knightley zusammen auf einem Abhang gestanden am Ende von Fluch der Karibik 5. Ja, ich dachte mir auch so ein bisschen, erstens, eure Rollen waren ja eigentlich schon ziemlich ähnlich. Und zweitens, Kaya Scodelario ist eigentlich so ein bisschen das, was Keira Knightley früher mal war, nur ohne Oscar-Buzz. Finde ich sehr unterschätzt, die Frau. Aber meine Güte, wie sehr ist Kaya Scodelario hier eigentlich verschenkt? Die hat, wenn es hochkommt, 2 Szenen, in denen sie 3 Sätze sprechen darf, maximal. Und ansonsten ist sie für den Plot komplett uninteressant, wie auch gefühlt 2 Drittel dieser Nebendarsteller, die sich hier die Klinke in die Hand geben. Ja, das sind jetzt nicht die ganz großen Namen und insbesondere diese ehemalige Liebschaft von Low, die hier auftaucht, David Ayala oder so ähnlich, mag jetzt vielleicht ein bisschen fies klingen, aber für mich war es wirklich so, Anthony Mackie hatte anscheinend keine Zeit und deshalb haben wir dann jetzt den genommen. Also der wirkt wirklich wie so eine, ja, weichgespülte Version von dem.
Anthony Mackie, keine Zeit, wohl eher kein Bock und auch zu teuer. Also da hätte man den überhaupt nicht verkriegen können. Da hätte eher jemand so gepasst wie Papa Isidu aus Men und
Der neue Snape. Ja, ja, genau.
Genau, der neue Snape. Das wäre so eine Rolle für den gewesen, aber nee, Anthony Mackie wäre dafür zu teuer.
Ja, ja.
Ja, sicher. Vor allen Dingen dieser Ex-Freund von Laura, der halt da auf dieser Yacht als Fotograf angeheuert wird.
Ja.
Das ist auch der denkfaulste Red Herring, den man auspacken kann.
Ja.
Weil man versucht dann tatsächlich hier irgendwie Zweifel zu streuen, ist er mit eingeweiht, ist er einer der Schuldigen oder ist er doch auf ihrer Seite? Das wirkt so halbherzig eingestreut. Du hast irgendwie das Gefühl, die Macher verlieren bei diesem Subplot in der Mitte selber das Interesse daran und denken sich, das kauft uns doch eh keiner ab, lassen wir das fallen.
Ja.
weil es gibt da irgendwie ein, zwei Szenen, wo sie ihn konfrontiert und denkt irgendwie, du hast doch was damit zu tun. Und in der nächsten Szene vertraut sie ihm wieder. Als ob man irgendwie gedacht hat, ja, lassen wir das einfach.
Ja.
Und wie, so lame, wie das geschrieben ist, ist hier alles geschrieben. Die Art und Weise, welche Haken das schlägt und die Auflösung sowieso und das stümperhafte Finale. Das wirkt echt, also das, vielleicht hat der Roman ja mehr Pfeffer, ja, hoffentlich. Und Simon Stone wusste einfach nicht wirklich, was damit anzufangen. Aber ansonsten, wenn das Buch genauso geschrieben ist wie dieses Skript, dann ist das hier wirklich, dann hast du den Eindruck, die Autorin musste eine Hypothek abbezahlen und wollte schnell was raushauen. Also lustlos und gelangweilt sind die Worte, die mir hier sofort einfallen. In der Art und Weise, ja, wie das geschrieben ist, wo man hier einfach nur Paint by the Numbers hier die Checkliste von solchen Krimis abhakt und überhaupt noch nicht mal richtig versucht, den Zuschauer in irgendeine andere Richtung zu drehen, um ihn dann zu überraschen.
Wenn man denn jetzt auch mal guckt, also es gibt 3 Drehbuch-Credits, einer davon ist Simon Stone selber und die beiden anderen, das scheint mir ein Autorenpärchen zu sein, die davor unter anderem auch sowas geschrieben haben wie das Rebecca-Remake für Netflix oder aber G.I. Joe Origins Snake Eyes. Also vielleicht, ja, nicht die renommiertesten Leute, sagen wir es mal so. Aber damit stoßen wir auch, glaube ich, schon zu dem Ganzen vor, was vielleicht auch hier das Problem ist, nämlich möglicherweise auch die Vorlage. Also ich habe mal so ein bisschen quer geguckt, auf die Gefallen, dass das Buch vielleicht ziemlich gut ist, keine Ahnung, diese Autorin, die scheint auch förmlich im Akkord zu schreiben, hat dann jetzt auch demnächst eine Fortsetzung zu diesem Bestseller hier am Start, dessen Titel so ähnlich ist. Ich hatte nachgesehen, es gibt zu dem Buch auch teilweise sehr viel Kritik, wo unter anderem angemerkt wird, dass die Hauptfigur, also dass viele mit der hadern und dass da wohl auch irgendwie Trauma und Alkoholismus in der Vorlage eine größere Rolle einnehmen. Das scheint man hier komplett weggelassen zu haben. Das Problem ist, dass dadurch Keira Knightleys Figur ja eigentlich überhaupt keinen Konflikt mit sich hat. Irgendwas, also da wird mal irgendwas angedeutet von Trauma. Das ist aber so diffus und wird auch nie wieder aufgegriffen. Und es liegt nicht an ihr, aber die Rolle ist einfach langweilig geschrieben und noch langweiliger oder wirklich einfallsloser sind alle um sie herum. Also die wirken auch wie so Figuren, die in so einem Film wie The Menu vielleicht sogar funktionieren würden. Aber der Film macht wirklich gar nichts draus. Und bei einem so einen etwas weirderen Nebencharakter spielt Paul Kaye, irgendwie so ein Musiker, der sich dann zwischendurch verdrückt von wegen, oh, ich kann mir nicht noch mehr Skandale erlauben, ich bin jetzt clean. Da hatte ich wirklich so den Eindruck, haust du jetzt eigentlich aus dieser Produktion ab, damit du so wenig wie möglich damit zu tun hast. Ich kannte den Mann nämlich aus Game of Thrones, wo er eigentlich auch ganz amüsant war. Aber hier fragte ich mich auch so, warum haut der jetzt aus dem Plot ab? Also irgendwie das ganz merkwürdig. Und wen ich aber trotzdem noch ein bisschen lobend hervorheben kann, ist eine Darstellerin, die ich auch kenne, nämlich Amanda Collin. Die hat ihren Durchbruch gehabt mit der Ridley Scott HBO-Serie Raised by Wolves und war zuletzt sowohl in Kingsland an der Seite von Mads Mikkelsen als auch in House of the Dragon zu sehen. Die macht eigentlich gar nicht mal so einen schlechten Job, finde ich. Aber ja, das Drehbuch ist halt einfach unterdurchschnittlich. Und also es tut mir leid, ich will hier keinem was Böses, aber ich frage mich wirklich, warum dieses Buch so irre erfolgreich gewesen sein mag. Was meinst du?
Ach, leichte Lektüre, ne? Mutti ist im Urlaub, liegt am Strand und liest einen kleinen Thriller.
Ja.
Wahrscheinlich ist diese Dame, ohne sie zu kennen, sowas wie die britische Gillian Flynn.
Ja.
Und man muss halt noch darauf warten, bis sich ein richtig guter Regisseur eines ihrer Bücher annimmt und dann wird das was. Aber wo du erwähnt hast, es gibt hier, das stimmt, es gibt am Anfang eine Einstreuung, dass Keira Knightleys Charakter am Anfang einen Mord mit ansehen musste.
Ja.
Und sie ist deswegen noch ein bisschen neben der Spur. Hätte man das ausgebaut, hätte man damit einer sehr talentierten Hauptdarstellerin eigentlich etwas zum Spielen geben können. Und auch noch der Alkoholismus der Figur, der dann in dem Buch vorkommt, wie du gesagt hast, das ist ja alles nicht präsent. Als ob man mit Absicht, indem man das gestrichen hat, die Figur uninteressanter macht. Dabei hast du mit Keira Knightley eine Darstellerin, die sowas locker tragen kann.
Ja.
Aber das ist wohl wieder mal darauf abgestimmt, nein, das soll irgendwie, wie eigentlich mittlerweile fast jede verdammte Netflix-Eigenproduktion, so ein Second-Screen-Ding sein.
Ja.
Soll dem Zuschauer nicht so viel abverlangen, einfach konsumierbar, kann man nebenbei laufen lassen, während man was anderes macht. Und arme Teufel wie wir, die Kritiken machen und davor sitzen und dem die volle Aufmerksamkeit geben, sind dann wie immer die Gearschten.
Ja, und wo wir schon dabei sind, was zur Hölle sucht Guy Pearce in diesem Film? Der Mann, der schwankt ja immer so zwischen A- und B-Liga, habe ich den Eindruck. Aber zuletzt war er immer in Oscar nominiert für The Brutalist. Und das hier direkt danach, also es ist jetzt nicht ganz so ein krasses Debakel wie bei Gary Oldman nach seinem Oscar-Gewinn für Die dunkelste Stunde. Aber ich glaube, du hast doch auch mal irgend so einen U-Boot-Film mit ihm besprochen, der kurz danach erschien, oder?
Ja, der war mit Jared Butler. Der genau, war auch ja. nicht der Rede wert. Aber gut, es gibt halt solche Leute, die hangeln sich von Paycheck zu Prestige-Rolle, dann wieder zu Paycheck, wie du auch gesagt hast. Guy Pearce springt seit Jahren immer hin und her. Der kann in allem zu sehen sein. In dem letzten Mist, dann wieder in was richtig Gutem. Und hier ist das so ein Ding. Das ist mal wieder so ein Fehler auch von der Besetzung. Guy Pearce hat solche Rollen schon zu oft gespielt. Das passt einfach auch so gut zu dem, obwohl der Mann wahrscheinlich privat richtig nett ist. Du hast ihn als gelackten Mann mit zurückgekämmten Haaren und höflichem und sophisticated Auftreten. Und sofort merkst du, der hat Dreck am Stecken, der ist schmierig und der ist wahrscheinlich nicht das, was er vorgibt zu sein.
Ja.
Und wenn du dann Guy Pearce als Milliardär castest, der Leute auf seine Yacht einlädt, und dann willst du da ernsthaft noch irgendwie Spannung reinbringen und hier so ein Whodunit abfeiern, dann caste nicht Guy Pearce, weil du merkst sofort, dass du dem nicht von der ersten Sekunde an vertrauen kannst.
Ja.
Das wäre, wie viel interessanter wäre es gewesen, wenn man hier einen Schauspieler castet, der eben nicht immer solche Rollen spielt, der auf den ersten Blick einfach so eine absolut grundsympathische, warme, einladende Aura hat.
Ja.
Und dann können die Twists wirklich richtig sitzen. Aber da ist einfach so diese Denkfaulheit, die ich, was den Plot vorhin bemängelt habe, erwähnt habe, die zieht sich hier irgendwie durch alles. Nicht nur durch die Regie, sondern sogar mit wem man hier die Rollen besetzt, dass man da auch noch nicht mal versucht, die Zuschauer auf eine falsche Fährte zu locken.
Ja, weil man dem Publikum auch einfach nicht sonderlich viel zutraut. Also ich sage nicht, also hier ist durchaus Talent vorhanden, vor wie hinter der Kamera, aber es mangelt gehörig, glaube ich, auch an der Geschichte an sich. Und deshalb scheint man aus einem, wie ich das zumindest gesehen habe, sehr mittelmäßigen Krimi-Thriller ja, einen sehr, sehr mittelmäßigen bis leicht unterdurchschnittlichen Netflix-Film gemacht zu haben. Ob das Ganze jetzt Erfolg haben wird, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier auch mittlerweile rausgefunden, nächstes Jahr wird eine Fortsetzung kommen von Ruth Ware mit dem Titel, Achtung, also Low Blacklock 2, The Woman in Suit 11.
In Suit dieses Mal.
Diesmal geht's ins Hotel.
Ja, dann kriegt Keira Knightley da ein richtiges Franchise, wenn das dann auch verfilmt wird. Daniel Craig hat Benoit Blanc und sie hat jetzt das. Nicht mal annähernd so gut und clever, aber ja, sie hat jetzt das. Hey, dann ist sie immerhin gut versorgt auf Netflix. Ich meine, Black Doves bekommt ja auch eine zweite Staffel. Und da freue ich mich tatsächlich drauf.
Okay.
Wer das hier tatsächlich einen zweiten bekommt, dann gute Nacht. Dann werdet ihr, das können wir schon mal ankündigen, bei der Besprechung jemand anderes hören als uns beide.
Ja, das ist vielleicht auch besser so, denn wir sind auch wahrscheinlich nicht die Zielgruppe dafür direkt. Aber also ich hatte jetzt auch nicht, wer weiß was für Erwartungen, aber dass der wirklich so, ich würde so weit gehen, den wirklich schon auf eine gewisse Art einfach nur noch seicht zu nennen.
Das trifft es und das trifft es irgendwo auch nicht. Die Art und Weise, wie hier versucht wird, Spannung zu erzeugen, das muss den Machern doch bewusst sein. Das kann nur funktionieren für eine Person, die in ihrem ganzen Leben noch nie eine Murder Mystery gesehen hat. Wirklich.
Ja.
Ich kann mir nicht anders erklären, wie man das hier, oder hat man sich halt irgendwie, ist man von Anfang an mit so einer niederschmetternden Stimmung, mit so einer Defeatist-Einstellung an die Arbeit gegangen. Ach, Murder Mysteries hat es doch schon zuhauf gegeben. Wir können die Leute eh nicht mehr überraschen. Kurbeln wir das Ding hier schnell runter und hauen es raus.
Ja.
Weil ich kann mir das nicht anders erklären, wie irgendwie man hier an die Arbeit gehen kann und man ist dann mit dem fertigen Produkt zufrieden und denkt sich, jetzt haben wir hier aber einen richtig tollen Thriller abgeliefert. Der wird die Leute umhauen.
Nö.
Mit all seinen Wendungen und Irrungen und Wirrungen und dem Finale, dann, der wird Gesprächsthema sein.
Nein.
Am nächsten Tag.
Nein.
Oder am Montag. Nein.
Nein. Nein. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch die Vorlage an sich, naja, Erfolg sagt ja nichts über Qualität aus, ne? Aber Stichwort Erfolg und Qualität, ihr könnt euch natürlich gerne selber ein Bild davon machen. Ab dem 10. Oktober exklusiv bei Netflix zu sehen. Ich kann absolut keine Empfehlung geben. Ich sage nicht, dass der Film eine totale Katastrophe ist. Aber er ist wahnsinnig belanglos und die Art von Netflix-Content, die ich eigentlich auch in Zukunft meiden möchte. Also vielen Dank, Christopher. Und Gruß an den Kollegen Johannes, der normalerweise eigentlich hierbei gewesen wäre. Also erspar dir das bitte. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Besprechung, die viel zu lang geworden ist, zu diesem völlig belanglosen Film eigentlich. Aber hat natürlich Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr noch mehr in der Richtung von uns hören wollt, ob nun über den grausigen U-Boot-Film mit Gary Oldman oder vielleicht auch irgendwas Besseres mit Keira Knightley. Ich weiß gar nicht, was wir da besprochen haben. Boston Strangler wollten wir damals besprechen, haben es nicht gemacht.
Und der war auch furchtbar. Gut, dass wir es nicht getan haben. Der U-Boot-Film mit Gary Oldman und Gerard Butler heißt übrigens Hunter Killer. Jetzt fällt es mir wieder ein.
Ja, der Name ist Programm. Und ihr könnt aber auch sehr gerne da reinhören oder in andere Besprechungen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann lasst uns das gerne wissen. Auf den diversen Social-Media-Plattformen oder aber bei Spotify könnt ihr uns auch eine Bewertung hinterlassen. Oder aber ihr könnt auf unseren Discord-Server kommen und uns dort direktes Feedback geben, wenn ihr euch denkt, hey, dieses Buch war sowas von toll, das war der beste Roman, den ich letzten Sommer gelesen habe, der kann doch unmöglich zu Bullshit geworden sein auf Netflix, dann lasst uns das gerne alles wissen. Die Links findet ihr in den Shownotes und damit bin ich raus und überlasse den Christopher das letzte Wort.
Also, um zusammenzufassen, wie wir uns bei diesem Film gefühlt haben, zum Ende hin habe ich darum gebettelt, mental darum gebettelt, dass die Aurora Borealis von Jack Sparrow geentert und gestohlen wird. Das wäre wenigstens irgendetwas gewesen, was etwas in mir ausgelöst hätte. So schippern wir jetzt in den Sonnenuntergang. Trinkt aus, Piraten, Yoho. Gute Nacht.
Hoist the colors.